Gottes Wort, Lukas, Kapitel 4. Ich lese von Vers 14. Und Jesus kam wieder in des Geistes Kraft nach Galiläa, und das Gerücht erscholl von ihm durch alle umliegenden Orte. Und er lehrte in ihren Schulen und ward von jedermann gepriesen. Und er kam gen Nazareth, da er erzogen war, und er ging in die Schule nach seiner Gewohnheit am Sabbattage und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er den Ort, da geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat, er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu helfen den zerstoßenen Herzen, sie zu heilen und zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er's dem Diener, setzte sich, alle Augen in der Schule waren auf ihn gerichtet, und er fing an zu sagen zu ihnen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich der holdseligen Worte, die aus seinem Munde gingen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet freilich zu mir sagen, dies Sprichwort: Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört zu Kapernaum geschehen, tu also auch hier in deiner Vaterstadt Wunder. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist angenehm in seiner Vaterstadt oder seinem Vaterlande. Aber in Wahrheit sage ich euch, es waren viele Witwen in Israel zu Elias Zeiten, da der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, da eine große Teuerung war im ganzen Lande, und zu derer keiner ward Elia gesandt, denn allein gen Sarepta, der Sidonierin, jener Witwe. Und viele Aussätzige waren in Israel zu des Propheten Elisa Zeiten, und deren keiner ward gereinigt, denn allein Naaman aus Syrien. Und sie wurden voller Zorn, alle, die in der Schule waren, da sie das hörten, und standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn auf einen Hügel des Berges, darauf ihre Stadt gebaut war, dass sie ihn hinabstürzen. Aber Jesus ging mitten durch sie hindurch. Ihr lieben Geschwister, in dem Gleichnis, das Sie wahrscheinlich kennen, von den Arbeitern in Weinberg, steht ein Satz, der mich immer wieder, ja, eigentlich erschrecken macht. Nämlich, da steht der Satz, dass zur dritten, zur sechsten, zur neunten, zur elften Stunde der Herr des Weinberges, also, wir würden sagen, der uns die anvertrauten Funde, die wir haben, gegeben hat, nicht, immer denselben Anruf gibt: Gehe hin in meinen Weinberg und arbeite. Und es ist immer das erschreckende Wort steht da: Was steht ihr den ganzen Tag müßig? Wenn man den Zusammenhang sieht, dann liegt darin für mich das Erschreckende, nämlich, dass alles also nach der Diagnose Jesu, was in unserem Leben keinen Bezug zum Weinberg Gottes hat, Müßiggang ist. Ich kann also Bischof sein, um es mal hart zu sagen, und kann mein ganzes Leben Gottes Wort predigen und Kirchen bauen. Und alles war auf mich gerichtet, auf meine Ehre, nicht auf meine Tugend. Und ich habe müßig eine Kirche gebaut oder bauen wollen. Das gilt für die innere Mission. Sie kann viel Betrieb machen, nicht? Viel Geld sammeln und auch viel äußerlich an Mitmenschlichkeit tun. Und doch ist es auf die eigene Ehre gerichtet. Und dann nennt die Bibel das Müßiggang. Und nun will ich nicht andere Institutionen nehmen. Das gilt auch für Predigen hier, für unser Werk. Es ist für mich erschreckend, immer wieder dieses Wort, dass ich mich frage: Was ist in unserem Glaubenswerk eigentlich Müßiggang? Und was liegt nicht in Bezug zum Weinberg Gottes, nicht? Geh hin in meinen Weinberg und hole ab. Und nun will ich es weiter übersetzen, dasselbe gilt auch für euch, dass dieser Text uns eigentlich fragen muss, ja, was ist in meinem Leben Müßiggang im Lichte dieses Wortes? Nämlich, steht meine Frau, mein Mann im Mittelpunkt meines Lebens, ist alles auf ihn bezogen? Oder mein Hof, mein Geschäft, mein Geld, mein Gut oder mein Hobby, das ich suche, das ist alles gut und schön. Aber das Gesetz muss gelten, absolut in unserem Leben, wenn es kein Müßiggang sein soll, das Jesus so ausgedrückt hat in der Bergpredigt. Trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Nicht? Die Rangordnung, die ist bestimmt, in der ich mein Tagewerk lebe, meine enteilende Minute, ob ich immer in Bezug stehe zum Weinberg Gottes. Also mein Denken, Beten, Sorgen von da aus entscheidend bestimmt wird. Nicht? Von dieser Bewegung gehe hin in meinem Weinberg. Und der Weinberg, der liegt vor der Haustür. Nämlich, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele? Der Weinberg liegt vor deiner Haustür, nicht nur in Afrika, da, wo die Missionsfelder sind und wo dann die Menschen noch Götzen anbeten, sondern er liegt vor der Haustür. Und nun möchte ich mal einmal die Frage an euch stellen, wo ist die Weinbergsarbeit wohl am schwersten? In Afrika, wenn ich dahin fahre, zu den Farbigen, oder in meiner Familie, in meiner Verwandtschaft? Wo ist sie schwerer? Eure Antwort ist richtig. Und nun möchte ich fragen, warum ist sie da am schwersten?
Weil man hier am schlechtesten dafür gewinnen kann,
sie als richtig. Also einmal sagt ihr, weil man sie am schwersten dafür gewinnen kann, für das Evangelium. Aber nun kann das eine Verhärtung sein, eine Ablehnung, wo auch wir mitbeteiligt sind oder nicht. Nämlich, wir sind dann mitbeteiligt, wenn sie sich nicht ansprechen lassen, wenn wir zum Beispiel was, wenn wir Fehler haben, nicht? Sie verstecken sich meistens, die Nächsten, hinter unseren Schwächen und Gebrechen. Oder ist das nicht so? Nicht? Sie sagen, ne, fege vor deiner eigenen Tür. Nicht? Und deshalb ist es für uns, die wir Christen mit Ernst sein wollen, so schwierig, in der nächsten Umgebung wirklich überzeugend für die zu wirken, als Zeugnis Jesu, als Brief Jesu. Stimmt das? Und deshalb würde ich sagen, hier liegt eine Schwierigkeit. Und wenn nun es so ist, dass wir da vielleicht, ja, nun Fehler gemacht haben oder Anstoß geworden sind, dann sollten wir einen Fehler nicht machen, den ich je und dann in meinem Leben gemacht habe. Wir sollten nicht retuschieren. Ihr versteht mich, versuchen, etwas runterzuspielen, nicht? Sondern wir sollten dann den Mut zur Buße haben, nicht? Und zur Beugung, nicht? Das ist wichtig. Ich habe, ja, in meinem Leben oft, einige Mal auch bei meiner Frau und auch im Büro, wenn ich mal zu hart oder zu schroff war, nicht? Sagen müssen, ich bitte um Vergebung, um Verzeihung, weil ich sonst die Vollmacht nicht behalte in der Verkündigung. Und deshalb müssen wir da, in der nächsten Umgebung haben wir die größten Schwierigkeiten, oder nicht? Und nun liegt das bei uns, wie wir sagen, meistens an unseren Fehlern, an unseren Schwächen und Gebrechen. Ich vergesse nicht, wie mein Vater mir sterbend sagte, achte auf den Willi, das ist mein jüngster Bruder, der ist noch fern vom Reich Gottes. Ich versprach meinem sterbenden Vater das, wie man das tut. Mein Vater starb, mein Bruder hat einen schönen großen Hof, er heiratete die Nachbarstochter, die hatte auch einen großen Hof und entsprechend wuchs sein Selbstbewusstsein. Und wenn ich dann auf den Elternhof wiederfuhr, das ist immer so, dann wurde ich natürlich mit Freuden empfangen, da wurde ein Tisch gemacht. Da musste ich die neuesten Dinge sehen, die automatische Fütterung, den Hühnerstall, wo die Hühner in Akkord legten. Ich musste sehen, was da alles neu angeschafft war, und ich konnte nur bewundern. Aber ich kam nicht zu dem Versprechen, nicht, das ich meinem Vater gegeben hatte. Und so vergingen Jahre und ich schob das immer auf. Dann war ich eines Tages mit meiner Frau in Salzufeln im Bade und ich hatte nachts einen Traum. Nun gebe ich auf Träume und Gesichte wenig, besonders im süddeutschen Raum, nicht? Aber Gott kann ja auch durch Träume reden, das wollen wir nicht ausklammern. Nämlich in der Nacht hatte mich dieser Traum so innerlich aufgerüttelt. Ich sah nämlich meinen Bruder im Leichentuch im Sarge liegen. Und morgens schmeckten mir die Brötchen nicht. Ich ging mit meiner Frau, weil die das merkte, im Kurgarten spazieren und sie wollte mich ablenken. Aber das gelang auch nicht und meine Frau, als ich ihr die Dinge sagte, hatte genau die richtige Antwort. Sie sagte, du, stell dir mal vor, das wäre Wahrheit, das würde passieren. Was dann? Ich sage, das wäre überhaupt nicht auszudenken. Da sagt sie, heute Mittag, nach dem Mittagessen, gehen wir beide sofort zum Elternhof und dann betest du vorher und sagst deinem Bruder mit letzter Liebe und Barmherzigkeit, lieber Willi, suche Jesum und sein Licht, deine Höfe helfen dir nicht. Die Nachbarstochter hatte nämlich auch noch einen Hof mitgebracht und da kam natürlich, das eigene Ich kommt da leicht hoch, nicht? Das Selbstbewusstsein wuchs und das ist oft dann bedenklich. Kurz und gut, ich sage, das will ich tun. Wir saßen beim Mittagessen mit einmal Schelz an der Tür, steht der Postbote da und sagt, ist hier Pastor Kemner? Ja, ich habe ein Telegramm für Sie. Und er gibt das Telegramm ab, ich reiße es auf. Krankenhaus Bünde, Chefarzt Dr. Wellensieg, Bruder Willi eben am Magendurchbruch operiert, allerhöchste Lebensgefahr. Das Telegramm fiel mir weg und ich sagte, jetzt haben wir schon, nicht? Meine Frau sagte, Gott hat deine Gebete oft erhört, bete doch. Ich habe gebetet, Herr Jesu, lass meinen Bruder sterben, wenn es deine Stunde ist, aber lass ihn nicht sterben, bevor er, das ist mein Gebet, bevor er noch einmal mit mir gesprochen hat. Denn überall fahre ich in der Welt rum und evangelisiere und meinen eigenen Bruder habe ich vergessen. Das kann ich ja gar nicht verantworten. Ich habe keine Freudigkeit mehr, noch weiter zu predigen. Herr, erbarme dich, hilf mir. Gott hat dieses Gebet erhört. Nach 3 Tagen saß ich am Bette meines Bruders. Er strich über den kaputten Bauch. Und dann guckte er mich an und sagte, du, dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Ich sage, das kann man wohl sagen. Das zweite Wort, du, wenn ich nicht mehr lebte, dann wäre ich jetzt in der Hölle. Ich sage, was, das sagst du? Ja, sagt er, wir hatten einen gläubigen Vater, wir hatten eine gläubige Mutter, wir haben keine Entschuldigung. Ich sage, Willi, da hast du völlig recht. Er sagt, du, meine Höfe, das war mein Gott, die gebe ich heute ab. Ich sage, Willi, das ist mir der schönste Tag meines Lebens. Und nun kommt etwas für mich Erschütterndes, das ich nie vergesse. Er guckt mich an und sagt, du, auf diesen Augenblick mit dir habe ich schon jahrelang gewartet. Ist das nicht erschütternd, dass man erst, wenn der andere im Sterben liegt, nicht? Man die Verbindung zu ihm bekommt, nicht? Dass wir erst, wenn der andere vielleicht Krebs hat und auf den letzten Loche pfeift von unseren Lieben, wir dann den Mut endlich mal haben, nicht die Hände zu falten und mit ihm zu beten. Bis dahin nicht. Ist das richtig? Sollten wir nicht vorher schon die Gelegenheiten Gottes nehmen und suchen, nicht? Was ist denn in dieser Welt überhaupt wichtig? 6 Bretter und ein Sterbekleid. Das ist der Erde Herrlichkeit. Das vergessen wir so leicht. Aber nun stehen bei uns oft, das wollte ich sagen, die Fehler, die wir machen im Wege, und unsere Unbußwilligkeit ist eine Barriere, die vielleicht hindert, an den anderen ihn echt anzusprechen. Aber bei Jesus war das nicht der Fall. Und es ist mir in gewisser Weise, ihr lieben Geschwister, ein Trost, dass es von Jesus heißt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er konnte doch sagen, was keiner von uns sagen kann. Welcher unter euch kann mich einer Sünde zeihen? Und sie konnten es nicht. Und auch ihm ist es nicht gelungen, eine gewisse dämonische Mauer zu durchbrechen. Das ist für mich immer ein gewisser Trost. Und das zeigt, dass die Bekehrung eines Menschen ein Wunder Gottes ist, das wir mit eigener Kraft nicht schaffen können. Wenn Gott den anderen nicht anrührt, wenn er nicht Frucht schenkt durch unseren Dienst, wir können sie von uns aus nicht machen. Am wenigsten bei unseren Kindern und in unserer Verwandtschaft, wo doch der Auftrag der Weinbergsarbeit am wichtigsten für uns alle ist, oder nicht? Und hier wird uns nun berichtet, wie Jesus offenbar nur einmal, lesen in den Evangelien nicht, dass er nochmal in Nazareth gepredigt hat, einen Gottesdienst gehalten hat. Und hier lesen wir mit Erschütterung von dem Ausgang dieses Gottesdienstes. Er hat in Nazareth diese Stelle vorgelesen im Gottesdienst. Jeder Jude, wir würden heute sagen, der konfirmiert war bei uns oder so, der durfte die Bibel, durfte ein Wort sagen im Gottesdienst. Und Herr Jesus hat sich das Recht daraus genommen, hat diese Stelle aufgeschlagen und hat sie vorgelesen. Und dann, so gut er konnte und das, was der Vater ihm schenkte, das gesagt dazu, was hier in wenigen Sätzen uns mitgeteilt wird. Zunächst ging den Leuten offenbar die Botschaft ganz gut ein, denn in Israel erwartete man ja Freiheit vom Römerjoch, nicht? Wie etwa in der Ostzone manche das ja wohl auch tun. Man erwartete äußerliche Hilfe, nicht? Und den Messias, oder wir könnten auch anders sagen, das tausendjährige Reich. Damals gab es viele Leute in Israel, Rabbinen, die die Sehnsuchtshoffnung der Menschen dahin richteten, je dreckiger die Lage ist, umso mehr sucht man Zuflucht in einem Elysium, das man sich oft selber baut, nicht? Etwa in der klassenlosen Gesellschaft und in Dingen, die Utopien sind, wie es der Kommunismus ja wohl am stärksten tut. Aber seht, das alles, sie haben also seine Worte holdselig zunächst gefunden. Aber dann im selben Augenblick, als er sagt und das den Kommentar dazu gibt, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Als er den Kommentar dazu gibt, dass die Predigt hier keinen Pendelschlag erlaubt, wo man in der neutralen Haltung bleiben kann, sondern dass dies heute Gottes, das in seiner Person jetzt gegeben war, Entscheidung erfordert, im Augenblick, dass er die Krisis der Zeit und der Ewigkeit ist. Nachdem Gott manchmal und auf mancherlei Weise gerufen, hat er zum Letzten gerufen in seinem Sohn. Und dass auch Nazareth, seine Heimatstadt, sich entscheiden muss vor ihm, dem Boten Gottes, der das Gnadenjahr der Ewigkeit in die Zeit gebracht. Da kommt langsam die Aufregung. Und nun wollen wir mal ehrlich sein, ihr lieben Geschwister. Ich weiß nicht, wenn der Herr Jesus heute lebte und hier unter uns die Botschaft verkündete und wir anerkennen sollten, dieser Mensch, an Gebärden als ein Mensch erfunden, nicht wahr? Josef, Maria aufgezogen, ist der Sohn der Ewigkeit. Wer mich sieht, der sieht den Vater, nicht? Er ist der, der sagen kann, nicht wahr? Ich und der Vater sind eines. Wie wir uns da verhalten würden, ob wir, was wir da sagen würden. Man hat damals gesagt, er ist von Sinn. Was würde heute geschehen? Ich möchte sagen, ob man nicht heute, wir für uns in gewisser Weise es leichter ist, an ihn zu glauben, als in der Lage, in der man damals war in Nazareth. Wir wollen das nicht falsch sehen. Dies heute in Jesus bedeutet die Entscheidung, aus der man nicht ausweichen kann. Wir wissen, dass die leiblichen Brüder Jesu, Judas und Jakobus, er hatte leibliche Brüder, warum auch nicht? Nicht? Josef war ja schließlich kein Hampelmann, nicht wahr? Und dass die leiblichen Brüder Jesu, dass die erst nach seiner Auferstehung an Jesus zum Glauben gekommen sind. Also nur durch die Begegnung mit ihrem Bruder, der Erhöhte, der Herr aller Herren war, der vor Kaiphas sagen konnte, ich bin es, der Sohn des Hochgelobten. Nicht erst dadurch haben sie den Schritt gefunden. Aber was will man nun hier in Nazareth? Man weicht aus und sagt zu Jesus, ja, du bist hier in deiner Vaterstadt. Es ist ja eine gute Sache, dass du hier bist. Und dass du, wir haben gehört, dass du Wunder in Kapernaum getan hast. Und da wirst du ja bestaunt. Und die Leute in Kapernaum, wenn du dort predigst, da ist alles voll, das haben wir gehört. Und nun tue auch Zeichen und Wunder hier bei uns. Das wollen wir uns gern gefallen lassen. Und dann wollen wir dir ein Ehrendenkmal setzen. Dann bist du der größte Sohn, den Nazareth hat. Seht, da lag die Gefahr. Man glaubte offenbar, oder meinte, man könne durch Wunder zum Glauben kommen. Kann man das? Nein, das kann man nicht. Jesus sagt im Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus, wenn einer von den Toten auferstehen würde, nicht, dann würden sie noch nicht zum Glauben kommen, die Menschen. Nicht? Und genau so ist es. Denn der Glaube an Jesus ist selber ein Wunder. Und darum kann man nur bitten, um den Heiligen Geist, dass im Worte er uns so begegnet, dass wir ihn glaubend nehmen können, gegenwärtig als unseren Herrn und Heiland. Und das sind die Gelegenheiten Gottes, die nicht alle Tage passieren. Und Jesus gibt hier zwei Dinge an, auf die es entscheidend ankommt. Er bringt hier das Beispiel von der Witwe in Zapat und sagt den Leuten in Nazareth, seht, es gab damals viele Witwen. 3,5 Jahre hat es nicht geregnet. Elia forderte diese Witwe auf zu etwas Unerhörtem. Er sagte, sie wusste, dass er wohl ein Gottesmann war, aber nun musste das unter Beweis gestellt werden. Ich weiß nicht, ob wir das getan hätten. Elia sagte zu der Witwe, geh hin, du hast noch ein bisschen Mehl, hat sie gesagt im Gatz. Sie sagt, ich habe noch ein bisschen Mehl und das will ich backen mit meinem Sohn, da will ich sterben. Nachher hat Elia ihn ja auferweckt, nicht wahr? Und dann sagt Elia, backen Kuchen, bringe mir den Essig auf, nicht? Und Öl und Mehl wird in deinem Krug nicht alle werden. Die Frage war, hätten wir das geglaubt? Hätten wir nicht gesagt, ist das nicht eine Unverschämtheit? Das letzte Stückchen Brot ist der Prophet auf, das will ein Gottesmann sein, und dann soll ich warten, dass das Wort so schöpferisch ist, dass Öl und Mehl nicht alle werden, nicht? Kann man doch sagen. Das verlangt also ein Vertrauen, was man nicht mehr mit Verstandesmaßstäben abstecken kann. Da muss man ein Risiko eingehen, nicht? Und sagen, ja, wenn der das sagt, dann muss der Vollmacht haben, dann muss sein Wort schöpferisch sein, sonst tue ich das nicht. Ist das klar? Nicht? Und seht, diese Frage, die stand doch eigentlich zur Debatte. Die Frau hat das getan und sie hat erlebt, dass das Gottes Wort war. Nämlich, das Mehl wurde nicht alle und das Öl auch nicht. Und Gottes Wort ist unerschöpflich, wenn wir es im letzten Vertrauen nehmen. Hier hat einmal Corrie ten Boom, diese begnadete Zeugin, uns in der alten Bruderschaft erzählt, wie sie im Lager Ravensbrück da beobachtete, wie um sie herum das große Sterben war und die Menschen verhungerten und verkamen. Und sie hatte, so hat sie uns berichtet, ein kleines Fläschchen Vitaminöl. Und das hat sie jeden Abend den Leuten gegeben, die es am nötigsten hatten. Einige Tropfen, damit sie Kraft behielten. Und dann ist sie jede Nacht auf die Knie gegangen und hat gebetet, Herr, wenn du willst, kannst du die Flasche heute Nacht wieder vollmachen. Du kannst handeln. Und sie hat uns bezeugt, bis zum Schluss sei die Flasche jeden Morgen voll gewesen. Nicht? Und als sie diesen Bericht in London einmal gehalten hat, auf einem Bankett, da ist ein Theologieprofessor, so hat sie uns berichtet, gekommen und hat gesagt, Corrie, wir nehmen dir alles ab, aber das nicht. Wenn du hier eine Märchenstunde halten willst, nicht, das kannst du von uns beim besten Willen nicht verlangen, nicht, mit dieser Geschichte. Und dann steht ein Jude auf mit Vollbart und kommt nach vorn und sagt, Herr Professor, ich bin Zeuge, dass das genau so war, wie Corrie ten Boom es gesagt. Denn ich habe selber von diesem Vitaminöl im Lager Ravensbrück von Corrie ten Boom die Tropfen immer bekommen. Und ich verdanke ihr dadurch das Leben. Da ist man still gewesen. Ihr versteht mich. Man traut Gott nicht zu, dass er Gott ist, dass er noch schaffen kann. So er spricht, so geschieht es. So er gebeut, so steht es da. Man misst Gott mit menschlichen Maßstäben, nicht? Und seht, das sagt Jesus. Ihr sucht jetzt im Stammbaum, ob ich nicht doch vielleicht Josefs Sohn bin. Ihr erkennt nicht, empfangen vom Heiligen Geist. Ihr entdeckt nicht, dass ich die Vertrauensfrage Gottes bin, an der alles hängt. Eure Ewigkeit, eure Zukunft, eure Lebenserfüllung. Und ihr seid blind da. Und das Zweite, Jesus sagt, es gab in den Tagen des Naiman viele Aussätzige unter Elisa, nicht? Aber es wurde nur einer gerettet. Und dieser eine von den Aussätzigen, dem Hilfe geschah, und zwar ausgerechnet noch durch eine Sklavin, die in seinem Hause war, nicht, die ihn darauf aufmerksam machte, geh zu dem Gottesmann nach Israel, und die da Seelsorge übte an den Feldmarschall. Seht, dieser eine war Naiman. Und die Probe, die er bestehen musste, wenn wir die Geschichte lesen, war gar nicht so einfach. Nämlich, scheinbar ist der Glaube das Allereinfachste und doch das Allerschwerste. Nämlich, Elisa sagt, tauche 7-mal im Jordanwasser unter. Was sagt Naiman? In diesem dreckigen, schmutzigen Jordanwasser, da soll ich 7-mal untertauchen. Bei uns sind die Wasser, die Quellen doch viel besser als da gibt es doch Heilquellen und alles Mögliche, das hätte noch Sinn. Und ich komme hier, ich verrückter Mann, ich komme hier mit einem Wagen voll Gold an und voll Silber, nicht mit ganzen Säcken, und die nimmt der Prophet auch noch nicht mal, ist nicht mal aufgestanden, rausgegangen, nicht, der lebte vor Gott. Und dieser Mann verlangt von mir, dass ich im dreckigen Jordan, sowas Verrücktes, das kann er mir doch nicht zumuten, das ist doch nicht zumutbar. Und die anderen, nicht, die haben ihn dann überredet, tu es, doch, wenn der Prophet dir was Großes gesagt hätte, das würdest du wahrscheinlich getan haben. Aber das Allereinfachste, dass der Glaube so billig ist und so teuer, dass er das Herz kostet und das Vertrauen, nicht? Das willst du nicht einsehen. Und er hat das getan und er wurde gesund, nicht wahr? Und wir wollen nun mal ehrlich sein, wenn er nur 6-mal untergetaucht wäre, wäre er dann auch gesund gewesen, ja oder nein? Nein, er wäre nicht gesund gewesen. Nämlich, Gottes Wort verlangt genauen Gehorsam, völlige Hingabe, Vertrauen auf den Herrn. Nicht, ich kann nicht 3/4 glauben. Ich kann nicht halb und halb. Ich muss mein ganzes Herz in die Waagschale werfen. Nicht? Nur dann werde ich selig. Nicht? Blicken auf mich alle Enden der Welt, dann werde ich selig. Nicht? Und alle, die von den Schlangen gebissen waren, die auf ihre Wunden geguckt haben und nicht auf das erhöhte Zeichen der Schlange, der Ehrenschlange, die sind gestorben. Und alle, die nicht aufs Kreuz Jesu schauen, im letzten Vertrauen und in Hingabe, ja, die kommen eben nach der Bibel in die Hölle, die können verloren gehen, nicht? Und werden nicht selig. Und deshalb ist das so ernst, und besonders für die Menschen, die in unserer Umgebung stehen, nicht? Die wir doch menschlich gesehen am liebsten retten möchten, oder nicht, wenn wir es könnten. Und so ist es doch. Und seht, so waren hier zwei Dinge, sind notwendig, das schreibt Jesus der Gemeinde dort in Stambuch, in Nazareth. Erstens, es ist notwendig, was bei der Witwe, die Vorbedingung ist notwendig, nämlich, dass man Hunger haben muss, wenn man Jesus nimmt. Wenn man keinen Hunger hat, dann kann man auch nichts mit ihm anfangen. Ich bin das Brot des Lebens, nicht? Ich bin 32 Jahre Pfarrer in einer Gemeinde gewesen. Und es war für mich immer so erschreckend, wenn ich dann die Leute sagten, ja, Pastor muss Besuche machen. Ja, aber mit Besuchen allein ist da auch noch nicht viel getan, nicht? Und wenn ich dann auf die Höfe kam, nicht? Da wurde ich immer nett empfangen. Da gab es immer Kaffee und Kuchen, nicht? Und so, als ich noch rauchte, das erste war, Pastor ist da, komm, hol mal eine gute Zigarre, nicht? Versteht ihr? Da sind alle Menschen gleich bereit. Aber wenn ich dann eine Viertelstunde da gesessen hatte und durch die Ställe und das alles gesehen hatte, was da auf dem Hof war, und ich nett und freundlich mit den Menschen so gut ich konnte umging, und ich nur meine Brötchen wirklich verkaufen wollte, mein Brot, nicht? Und sagst du, nun, wie ist denn das mit eurer Seele? Geht ihr auch unter Gottes Wort in die Bibelarbeit und lest ihr auch Gottes Wort oder liegt ihr in die Bibel da verstaubt? Nicht? Damit einmal, dann wurde es mulmig und ich bin auf Höfe gekommen. Nachher wusste man das, wenn da Kranke waren. Ich nahm nie meine Bibel mit, nicht? Und wenn ich dann kam, dann wurde mal schon ein Mädchen ins Nachbarhaus geschickt, nämlich um die Bibel zu holen. Man hatte noch nicht mal eine, nicht? Versteht ihr? Das war eine Methode, die ich also durchführte. Und nach meiner Meinung würde ich das heute auch noch tun. Aber ihr versteht mich, es muss Hunger da sein. Wo kein Hunger ist, nicht, versteht ihr, da nimmt man auch nichts ab. Wo man keinen Hunger hat, da bekommt man auch nichts, nicht, versteht ihr? Man muss Hunger nach Gottes Wort. Ich muss entdecken, dass nichts in der Welt da ist, was mein Herz satt macht, nicht? Dass sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe, in Ehre und Glück. Sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Und das Zweite, was Jesus sagt, ich muss die Krankheit zum Tode entdecken, wie Naaman. Ich muss wissen, dass ich einen Aussatz habe, wo mich niemand reinigen und befreien kann, nicht? Heute macht man den Aussatz, den retuschiert man, oder die Krankheit zum Tode, den jeder Mensch mitschleppt, nicht? Heute ist Homosexualität und diese ganzen Sünden, die im ersten Kapitel des Römerbriefes stehen, nicht wahr, die werden ja sinnlos gemacht. Das ist erschreckend, oder nicht, nicht? Versteht ihr? Und ich möchte mal wissen, wo kommt unsere Kirche hin, wenn auf unseren Kanzeln homosexuelle Pfarrer stehen, nicht? Es gibt jetzt schon die Anregungen, überall werden Unterschriften gesammelt, dass Mann mit Mann getraut werden soll und Frau mit Frau. Versteht ihr? Wo kommen wir in der Kirche hin, nicht? Dann haben wir Sodom und Gomorra, nicht? Wenn wir nicht die Ordnung mehr halten. Man lässt die Sünde nicht mehr Sünde sein, oder doch? Ich habe kürzlich einen Psychotherapeuten am Telefon gesagt, Sie sind ein Verbrecher. Er sagte mir, ich werde Sie verklagen. Ich sage, darauf warte ich. Und warum sagen Sie das? Ich sage, Sie haben einem 12-jährigen Mädchen, das hier sitzt, vor mir geraten, dass es auf die Straße gehen soll und sich jedem Mann geben soll. Das wäre die Heilung, nicht? Würden Sie das Ihrer Tochter auch sagen? Versteht ihr? Da sehen wir ja die Auflösung, nicht? Versteht ihr? Der Gebote Gottes, nicht? Da ist die Krankheit zum Tode, wird mit falschen Mitteln behandelt, nicht? Wir wollen darüber nicht schimpfen, nicht? Und man braucht deshalb den anderen nicht diskriminieren, also heruntersetzen, nicht? Wenn er eine solche Veranlagung mitschleppt. Wir haben hier auf dem Hofe ja auch Jungs, die diese Veranlagung haben. Aber wir müssen Sünde Sünde sein lassen, nicht? Wir dürfen die Grenzpfähle nicht so verschieben, als ob alles erlaubt ist, was gefällt, nicht? Dann löst man alles auf. Oder meint ihr das nicht auch, nicht? Nicht? Und deshalb, die Krankheit zum Tode bleibt Krankheit zum Tode. Und deshalb ist so wichtig, dass diese Voraussetzung gegeben ist, muss auch gegeben sein, wenn wir Jesus anerkennen wollen. Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. In der Person Jesu war Nazareth in die Entscheidung gerufen. Und dies heute stand zur Debatte für die Leute. Die Leute wollten aber, versteht ihr, da in Nazareth ausweichen. Sie wollten Debatten, sie wollten Wunder sehen und sie wollten sich nicht entscheiden für Jesus. Und so ging dieser Gnadentag, diese Gnadenstunde an ihnen vorüber und wurde Gerichtsstunde. Wir wissen nicht, ob Jesus nochmal in Nazareth gepredigt hat. Luther spricht von dem Platzregen, wenn der einmal niedergeht, dann wissen wir nicht, ob er morgen wiederkommt. Und so sind die Gelegenheiten Gottes eigentlich die entscheidenden Stunden auch in unserem Leben. Ich bin gewiss, in meinem Leben, wenn ich nicht in einer bestimmten Zeit meines Lebens zu Jesus gekommen wäre, ich glaube, ich hätte ihn nicht gefunden. Nicht, man kann nicht immer sich bekehren, wie man will. Nur wenn Gott mich anruft und der Glaube ein Echo dieses Rufes wird, Bewegung wird, nicht, dann ist die Stunde Gottes da. In Nazareth ist das offenbar nicht geschehen. Im Gegenteil, die haben sich geärgert und haben Jesus genommen und wollten ihn steinigen. Er hat sein Bürgerrecht an jedem Tage verloren. Man hat gesagt, ist er nicht größer und wahnsinnig, was fällt ihm ein? Der will uns hier belehren. Nicht? Man hat das Entscheidende nicht entdeckt. Nicht? Und so wurde die Stunde der Gnade verpasst. Und dann ist die Gefahr gegeben, die einzige, die es gibt. Hermann Betzel, der große bayerische Bischof, hat einmal das Wort gesagt, die Gnade ist unerschöpflich in ihrer Vergebungskraft. Es gibt keine Sünde, die nicht vergeben werden könnte unter dem Kreuz. Nicht? Keine. Aber sie hat ihre Sekunde. Und wenn man die Minute, wo Gott einem das Angebot macht, in Vollmacht der Verkündigung, wie in Nazareth durch Jesus, nicht? Als er dort diese Botschaft sagte, das Gnadenjahr Gottes ist eingebrochen. Heute ist deine Entscheidung. Jetzt, ich stehe vor dir. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jetzt ist deine Stunde. Verpasst sie nicht. Man hat sie verpasst. Jesus ging, so steht in allen Evangelien oder in verschiedenen, ging dann nach der Stunde in Nazareth nach Kapernaum. Es wurde seine Stadt. Nicht? Und die Stunde, die Gnadensonne Gottes kann untergehen. Es ist gar nicht lange her. Ich habe an meinem Bett ein Telefon und ich werde sehr oft angerufen von Leuten, die am Ende sind. Kürzlich rief mich eine Terroristin an, die auch am Ende war, die Pistole in der Tasche hatte. Und dann ist gut, ja, wenn man einen Menschen weiß, die sagte mir am Telefon, sie sollen ein Pastor sein, dem man alles sagen darf und der das für sich behält. Nicht? Versteht ihr? Und ich konnte sie bewahren am Telefon vor dem Schuss und habe einen anderen zu ihr geschickt. Versteht ihr, dafür sind wir ja da. Wir sind ja keine Staatsanwälte. Wir sind ja Seelsorger. Und das wollen wir hier in Kellingen auch. War da gar nichts. Damit hat sich unsere Stunde. Aber dann rief ein junger Mann nachts mich an und ich hörte schon am Ton, dass der am Ende war. Und ich sagte ihm, kommen Sie doch morgen her. Am anderen Tage sagte ich, damals war Frau Lauter noch hier, sagte ich zu Frau Lauter, geben Sie dem jungen Mann ein Zimmer und geben Sie ihm Essen. Und abends komme ich rüber und werde mit ihm sprechen. Am Abend kam mein Neffe, der Oberstudienrat ist. Gestern Abend hat er mich auch besucht. Deshalb wollte ich auch nach Haus. Nicht? Und dieser junge Neffe, der sucht oft bei mir in seinen Fragen ja Hilfe und Rat. Er wollte Pastor werden. Er hat das erste theologische Examen gemacht. Aber als er seinen Professor gefragt hat, und das hat ihm einen Keulenschlag gegeben, ist der Herr Jesus auferstanden? Da hat er gesagt, ja, fürs Volk ist er wohl auferstanden. Aber die Knochen sind natürlich, das müssen Sie wissen, im Grabe geblieben. Das hat ihn so erledigt, dass er sagt, Onkel Heinrich, du glaubst, aber die glauben nicht. Ich kann kein Pastor mehr werden. Ich kann nicht predigen, was ich nicht glaube. Hat er recht? Natürlich hat er recht. Nicht? Wie kann ich eine Botschaft verkündigen, übermorgen hier im Gotteshaus, wenn ich nicht selber glaubender bin? Nicht? Das ist doch unmöglich. Das kann man nicht verlangen. Und seht, da kommt der plötzlich an und besucht mich und sagt, ich habe einige Fragen
Nun bin ich verlegen. Es ist meine Verwandtschaft, nicht? Meinen eigenen Bruder, den hatte ich ja um Haaresbreite versäumt. Und der Gedanke kommt mir, meine Güte, die Minute, was soll ich nun machen? Hier drüben im Werk wartet ein junger Mann, nicht? Auf dich. Ich rief hier an. Ist der junge Mann da? Ja. Hat er ein Zimmer? Ja. Hat er gegessen? Ja. Fragen Sie ihn doch, ob ich morgen früh kommen kann. Ob das so lange Zeit hat. Der Rückruf kommt, ja, morgen früh, hat er gesagt. Ist früh genug. Nun habe ich ein gutes Gewissen. Ich meine es zu haben. Ich sitze da mit meinen Neffen, wir unterhalten uns. Und das war gut und wichtig. Die Fragen waren auch dringlich. Aber nun am anderen Morgen komme ich hier rüber ins Werk. Vor der Tür steht Frau Lauter. Sie winkt, sie geht mit mir in ein Zimmer. Und dort, das Bett ist unberührt, auf dem Bett liegt eine Geldbörse, umgekippt, etwa 100 Mark. Daneben liegt ein Zettel, auf dem steht, lieber Herr Pastor, ich weiß, dass Sie es gut mit mir meinen, aber Sie können mir auch nicht mehr helfen. Es ist zu spät für mich. Das letzte Geld lasse ich hier und wenn Sie diesen Zettel lesen, ist es schon vorüber. Ich kriegte einen Schrecken. Ich bin schnell ins Büro gelaufen. Wir haben telefoniert und mittags um 12 Uhr erfahre ich, dass man ihn gerade tot aus dem Wasser gezogen hat. Seht, so gehen die Gelegenheiten vorüber. Und so wird Schuld. Und so arbeiten wir mit anvertrauten Funden. Und so bist auch du verpflichtet. Die Gelegenheiten Gottes sonderlich vor der Haustür, in deiner Familie, in deiner Umgebung ernst zu nehmen. Heute ist diese Schrift erfüllt. Der Herr schenke uns, dass die Erfüllung kommt. Und wer seiner Seele heute versäumt, hat eine Ewigkeit verträumt. Ihm wird hinfort nicht aufgetan. Heute komm! Heute nimmt dich Jesus an! Lieber Herr, wir danken dir, dass die Gnade unerschöpflich ist, dass du die ganze Welt erlöst hast, dass keiner ausgenommen ist. Diese Botschaft ist es wert, dass sie alle Welt vernehme und dass jeder, der sie hört, sich zu ihrem Joch bequeme. Denn die ganze Seligkeit ist für alle ja bereit. Und nun schenke doch, dass dieser Ruf ein Echo finde. Der heilige Ruf, der in deiner Person diese Welt in die Entscheidung ruft. Segne uns, Herr, auch diesen Tag. Habe Dank, dass du bist. Amen.